Ja, ihr habt schon mitbekommen, es geht um das Gott, Ursprung aller Liebe und dahinter das Thema der Dreieinigkeit. Und ihr habt jetzt auch schon so gehört, Yoshi hat schon so ein bisschen so uns mit so in Erklärungsmodelle mit hineingenommen und das ist schon immer sehr viel unternommen worden, um das auch alles zu erklären, die Dreieinigkeit. Und wir kommen da immer an unsere Grenzen. Und es gibt die Anekdote von einem super nervösen Studierenden, der im Examen vom Professor allerlei gefragt wird, Theologie. Und der Professor ist irgendwie nicht so richtig zufrieden. Und schließlich fragt der Professor, können Sie mir die Dreieinigkeit Gottes erklären? Und der Student, froh darüber, dass es endlich um ein Thema geht, bei dem er richtig gut vorbereitet ist, sagt, ja, das kann ich gerne machen. Der Professor darauf, Sie sind durchgefallen, die Dreieinigkeit kann man nicht erklären. Und wir sind ja jetzt heute Morgen nicht beim theologischen Examen, also da kann ich euch beruhigen. Und diese ganzen Bilder, die wir irgendwie immer nehmen, um das mit der Dreieinigkeit zu erklären, da geht es auch gar nicht darum, wirklich etwas zu erklären, sondern es geht um Bilder, die uns helfen, irgendwie im Herzen einer Sache auf die Spur zu kommen. Und mir hilft zum Beispiel das Bild von den drei Aggregatzuständen des Wassers, um zu verstehen, wie das geht, dass wir einfach hier in dieser Welt auch Dinge haben, die, sag ich mal, einerseits irgendwie in drei Sachen aufgeteilt sind und trotzdem geht es immer um dasselbe. Ja, wir haben drei Personen der Dreieinigkeit und trotzdem reden wir immer nur von einem Gott. Aber wenn ich dann weiter überlege und nun denke, ist der Vater, der Sohn oder der Heilige Geist nur der Eisblock, dann kommt das Bild auch schon wieder an seine Grenze. Und trotzdem ist es gut, wenn wir uns heute in der Predigt mal in diesem Grenzbereich aufhalten und schauen, was wir über das dreieinige Wesen Gottes wissen können. Auch klar, es ist Stückwerk. Und es ist ja manchmal so, manchmal ist es wichtig, einfach Dinge auch auf den Grund zu gehen. Und das ist ja so ähnlich wie derzeit auch mit Strom und Wärme. Und es reicht heute einfach nicht mehr nur zu wissen, dass der Strom aus der Steckdose und die Wärme aus der Heizung kommt. Das haben wir spätestens im zurückliegenden Jahr erfahren. Dass es wichtig ist, auch hier so ein bisschen den Dingen auf den Grund zu gehen. Ja, Thema Heizung, da hat die Gemeinde sich schon mit beschäftigt und hat diesbezüglich schon vor Jahren eine gute Entscheidung getroffen. Wir haben uns an das Fernwärmenetz anschließen lassen. Und trotzdem mussten wir zu den Osterfeiertagen die Erfahrung machen, dass die Heizung hier oben nicht funktioniert hat. Der eine oder andere weiß es noch, da saßen wir nicht im T-Shirt hier, ja, sondern da haben wir hier gefroren, noch mit Decken. Unten funktionierte alles, also es war klar, das Problem lag nicht bei der EFI. Das Problem war unsere Übergabestation. Und was hat dann hier unser Hausverwalter gemacht, Peter Jackert, der hat erstmal angefangen, das Handbuch der Heizung zu studieren. Ich habe das irgendwo gefunden und ich habe es ihm übergeben und er so, oh danke, das habe ich gesucht. Ich hatte das schon mal durchgeblättert, das war für mich Spanisch, habe ich nicht verstanden. Und dann wusste er sozusagen, dann konnte er so ein paar Sachen ausprobieren und wusste dann, was zu tun ist. Und das ist auch so ganz gut, wenn wir heute mal so ein bisschen alle zusammen, auch wenn es vielleicht auf den ersten Blick ein bisschen kompliziert ist, da mal einzusteigen, einfach weil die Situation kommen wird, wo das vielleicht nicht mehr so einfach ist. Also die Predigt soll heute sozusagen auch ein Blick in das Handbuch sein. Hoffentlich eine Hilfe auch für uns, mit Gott in Verbindung zu bleiben, ihn zu erkennen. Und das brauchen wir gerade dann, wenn es bei uns im Leben ja also nicht so gut läuft, wie wir uns das vorstellen. Oder also wenn wir so vor der Frage stehen, so in welcher Richtung soll das jetzt gehen? Es steht irgendeine wichtige Entscheidung an, irgendeine wichtige Hürde in unserem Leben. Und und im Grunde, das passt auch schon irgendwo, weil in Gott ist im Grunde die Kraft und die Energie, die wir auch für unser Leben brauchen. Und wir schauen dazu natürlich in die Bibel. Also Gott, Ursprung aller Liebe. Und damit sind wir schon ganz dicht bei dem ersten Text aus der Bibel, den wir heute noch lesen werden. Im ersten Johannesbrief heißt es mehrmals eindringlich, Gott ist Liebe. Und wenn man so das hört, dann wird es sonst meistens eher andersrum gedacht. Die Liebe ist Gott. Und dementsprechend ist es dann ganz oft so, dass unter der Prämisse der Liebe ziemlich alles erlaubt ist und gerechtfertigt wird. Dann heißt es, kann denn Liebe Sünde sein? Und damit kein Missverständnis entsteht, natürlich ist Liebe eine unvorstellbare Kraft, ein unvergleichliches Erlebnis. Und damit hat sie auch auf alle Fälle etwas Göttliches an sich, egal in welchem Kontext das jetzt auch geschieht. Aber gerade weil in der Liebe so eine Kraft steckt, weil sie so etwas Einmaliges ist, darf sie nicht absolut genommen werden, sondern muss sich Gott dem Ursprung aller Liebe unterordnen. Nur von Gott her und zu Gott hin kriegt die Liebe ihren Platz im Leben, der ihr zusteht. Und sie bekommt von daher den Wert, der dein Leben auch zu einem guten Leben werden lässt. Aber dazu später noch mehr. Gott ist Liebe. Diese Aussage beschreibt das Wesen Gottes. Auch wenn sich der Satz Gott ist Liebe erstmal sehr einfach anhört. Aber wie gesagt, ich denke eher, das liegt daran, das hat ja Joschi auch schon angedeutet, das Wort ist im Alltag so bei uns oft im Munde. Wir sprechen von der Liebe, die durch den Magen geht, bis zur Liebe deines Lebens, Liebe hier und Liebe da. Und von dem englischen Love will ich ja gar nicht erst anfangen. Wir sind hier aber mit der Aussage, Gott ist Liebe, beim Wesen Gottes, weil Liebe immer mehr ist als etwas auf sich selbst Bezogenes. Und es gibt natürlich schon die Selbstliebe, aber wenn in der Bibel davon die Rede ist, dass wir unseren Nächsten lieben sollen wie uns selbst, dann ist das wie uns selbst die Voraussetzung, überhaupt erst angemessen auf den Menschen zugehen zu können. Und dann natürlich auch auf Gott. Gott lieben und den Nächsten wie dich selbst. Liebe braucht ein Gegenüber. Liebe ist Beziehung, Liebe ist Dialog. Und wenn es heißt, Gott ist Liebe, dann bekommen wir an dieser Stelle eine Ahnung, warum die Bibel von Gott Vater und von Gott Sohn spricht. Also Vater und Sohn natürlich nicht im Sinn einer Kleinfamilie mit alleinerziehendem Vater. Vater und Sohn einfach, das bezeichnet den Ursprung und das Gegenüber. Zur Unterscheidung. Das ist auch so eine Sache, wo man wieder an eine Grenze kommt. Wir sagen Vater und Sohn, aber das ist auch wieder nur so ein Bild wie das Wasser, auch wenn wir das Bild in der Bibel finden. Vater und Sohn, von Anfang an jenseits aller Zeit. Ja, wir Menschen scheiden als das angemessene Gegenüber Gottes aus. Selbst die Menschheit vor dem Sündenfall, ebenso wie die Engel. Denn wenn Gott erst Wesen als Objekte seiner Liebe oder als Gegenüber auch für seine Liebe schaffen müsste, um lieben zu können, dann wäre es mit der Aussage, Gott ist Liebe, nicht so weit her. Er müsste uns dankbar sein, dass wir ihm ermöglichen, sein Wesen als Liebe auch zu leben. Aber die Aussage, Gott ist Liebe, die gilt nicht nur für die Zeit der Bibel oder heute, sie gilt vor aller Zeit, vor dem Urknall oder was da auch immer war. Die Aussage Gottes Liebe gilt unabhängig von aller Schöpfung, weil Gott nicht auf irgendwen angewiesen ist. Gottes Liebe, dieser Satz gilt, weil Gott kein großer, heiliger Felsblock ist, sondern Vater und Sohn. Zwei gegenüber von Anfang an, die überhaupt erst Liebe ermöglichen. Mit einer Liebe, die so intensiv ist und so stark ist, dass sie sich sozusagen er personalisiert als Heiliger Geist. Das ist ja manchmal so. Manchmal brauchen wir erst das Gegenüber, um zu sehen, was in uns auch an Liebe steckt. Also wer kann sich das vorstellen von den Eltern hier unter uns, wie es sein wird, wenn man halt ein Kind hat, wenn man noch kein Kind hat? Das ist etwas, man weiß gar nicht, was auf einen zukommt. Und dann ist da dieses kleine Bündel da irgendwie mit den winzig kleinen Fingern und Zehen, lächelt einen an und dann ist man weg, dann ist man hin und weg. War einem vorher gar nicht so klar. Die Großeltern wissen dann schon, wie das ist dann auch das Schöne dann am Großelternsein. Ne? Aber das ist so etwas, also das Liebe entsteht durch das Gegenüber. Und bei Gott ist die Liebe so intensiv und stark, dass sie sich eben Ja, als Heiliger Geist, er personalisiert. Ja, die Personalisierung einer Beziehung, das ist nun auch wieder so eine Sache, da muss ich wieder mit einem Bild kommen. Wir können das immer so erahnen, wenn Deutschland mal Fußballweltmeister wird. Kommt ja selten vor und wird jetzt erstmal auch mal nicht vorkommen, aber früher ist das mal vorgekommen. Die Älteren unter euch werden sich noch dran erinnern. Und dann wird hinterher, das ist irgendwie jedes Mal immer das Gleiche, dann spricht man hinterher von dem tollen Teamgeist und dann macht man diesen Geist an dem Ort der Unterkunft fest. Und das war wirklich jedes Mal so. 1954 hat man von dem Geist von Spiez gesprochen, kleiner Ort am Thuner See. Ja. 1974 war es der Geist von Malente, 1990 der Geist von Castello und 2014 der Geist von Campo Bahia. Das waren jeweils die Orte, wo die Trainingslager waren und wo sie untergebracht waren. Und das sind jetzt hier keine Ansammlung von Gespenstern. Es geht darum, dass es einfach, da wird etwas greifbar gefasst und in Worte gefasst, was sich sonst nicht in Worte fassen lässt. So, und das haben wir jetzt schon hier bei so einem Spiel wie dem Fußball. Und dass irgendwie so etwas entsteht, was so einem, ja, was aus 11 Einzelspielern dann noch etwas Gemeinsames schafft, was so mehr als die Summe der einzelnen Teile ist. Und bei Gott Vater und Gott Sohn, da ist die Beziehung untereinander tatsächlich so stark, dass ein eigenständiger Gott, Heiliger Geist entsteht. Die Dreieinigkeit, Gott Vater, Gott Sohn und Gott Heiliger Geist. Drei Hypostasen, drei Substanzen, drei Personen für die Theologen unter uns oder für die angehenden Theologen und doch ein Gott. Wir finden dieses Wort Dreieinigkeit nicht in der Bibel. Es ist im Nachhinein geschaffen worden und zu erklären können, wie bestimmte Aussagen der Bibel zusammenpassen. Wenn Jesus zum Beispiel in Johannes 10, Vers 30 sagt, ich und der Vater sind eins und immer auch so gesagt wurde, es ist nur ein Gott. Oder die Beobachtung, dass im Neuen Testament ganz oft Vater, Sohn und Heiliger Geist zusammen auftauchen. Wie zum Beispiel 2. Korinther 13, Vers 13 am Ende des Briefes, wenn Paulus sagt, die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch allen. Ich weiß nicht, wie es euch ist. Ich entdecke in dieser Aussage, wenn ich anfange, darüber nachzudenken, dass sozusagen Gott gleichzeitig eine Polarität enthält und auch gleichzeitig eine Einheit ist, da steckt eine unwahrscheinliche Energie drin. Also man kann es ja auch mal einfach so sehen, halt so ein Magnet. Ne? Der hat ja immer so, wenn man zwei Magneten hat, ne? Jeder Magnet hat zwei Seiten. Und zwei Seiten, die kann man immer nicht zusammenbringen, die weichen immer aus und dann andersrum, wenn es die richtige Seite hat, dann macht es so klack. Ja? Und das sozusagen wirklich auch in allen drin, da steckt schon etwas drin. Ja? Also da werden alle unsere Energie-Schwierigkeiten, die wir so haben, so mit Wind oder Sonne oder Atomkraft, die werden dann gelöst, wenn wir das für uns nutzbar machen könnten. Aber für uns, da geht es ja um das Thema Liebe. Also wenn es darum geht, irgendwie auch wirklich Liebe zu erfahren und zu bekommen, dann ist es wichtig, dass wir uns auf den dreieinigen Gott ausrichten, den Ursprung und den Geber aller guten Liebe. Und wenn wir darüber nachdenken, dann was das heißt, diese unwahrscheinliche Energie, dann ist das irgendwie dann auch kein Wunder mehr, wenn diese Energie da ist, Polarität und Einheit, dass da eben diese Liebe ihre Eigenständigkeit hat. Dass dann auch diese vollkommene Liebe weiter nach außen strebt. Dann ist es auch kein Wunder, dass dann diese Liebe, dass Gott dann auch die Schöpfung noch in Gang setzt, obwohl er doch eigentlich in sich selbst schon vollkommen ist und auch ausreichend ist. Und dann ist es auch kein Wunder, dass eine solche Liebe dann auch unsere menschliche Gottesferne überwindet. In der Schriftlesung haben wir davon gehört, wie das ist. Da ist dieses Bild mit dem steinernen Herz, was aus der Brust herausgenommen wird und zu einem, ja, dann ein neues, lebendiges, geistliches Herz geschenkt wird. Das ist das, was Gott in seiner Liebe macht und halt durch seinen Geist. Und wenn wir uns das klar machen, welche Liebe und welche Energie auch in Gott steckt, dann ist es auch kein Wunder, dass Christus dann in diese Welt hineinkommt, dass Gott sich selbst verschenkt, hineingibt, um diese Einheit herzustellen, dass der Sohn Gottes ans Kreuz geht und für unsere Schuld stirbt. Und das alles und noch viel mehr steckt in diesem Satz, Gott ist Liebe. Und jedes Mal, wenn Gott den Menschen nach seinem Bilde schafft, wenn ein Kind auf die Welt kommt, jedes Mal, wenn wir Menschen lieben, dann hat das im Grunde auch etwas mit Gott zu tun. Dann ist das ein Stück von dieser göttlichen Liebe. Wenn zwei Menschen sich kennenlernen und anfangen zu lieben. Die sprechen immer nur von dem anderen. Gell? Das geht den anderen immer schon auf den Nerven. Gell? Immer nur der oder die. Oder dann in der Elternschaft, in der Vaterschaft oder dann natürlich in der Mutterschaft. Kleine Kinder, also irgendwo, wenn die dann ein bisschen älter werden, die jungen Eltern wissen das und dann nachts, man kriegt kaum noch Schlaf. Und das ist einem trotzdem irgendwie, ja, also es ist das Kind und man macht es. Und darum feiern wir das ja auch heute jetzt besonders mal so, die Mutterschaft. Und ich muss euch nicht erzählen, trotz aller Kommerzialität, die auch in diesem Tag drinsteckt, finde ich es gut, dass es diesen Tag gibt. Und ihr wisst selbst, was eure Mütter für euch auch getan haben. Und wenn sie das nicht oder nicht immer getan haben, wenn eure Eltern an euch schuldig geworden sind, dann wisst ihr aufgrund dessen, was das mit euch so gemacht hat, umso deutlicher davon, wie es eigentlich sein müsste, mit der Liebe in eurem Leben. Und das weist dann nochmal umso mehr auf Gott hin. Gott ist Liebe. Ein kleiner Nebensatz im ersten Johannesbrief, in dem so viel drinsteckt, dass ich erstmal über diesen Satz sprechen wollte, bevor ich zu dem eigentlichen Predigttext für heute komme. Und ich lese jetzt mal diesen Text, 1. Johannes 4, die Verse 7 bis 12. Nach der Übersetzung Neues Leben. Liebe Freunde, schreibt Johannes, lasst uns einander lieben, denn die Liebe kommt von Gott. Wer liebt, ist von Gott geboren und kennt Gott. Wer aber nicht liebt, kennt Gott nicht, denn Gott ist Liebe. Gottes Liebe zu uns zeigt sich darin, dass er seinen einzigen Sohn in die Welt sandte, damit wir durch ihn das ewige Leben haben. Und das ist die wahre Liebe. Nicht wir haben Gott geliebt, sondern er hat uns zuerst geliebt und hat seinen Sohn gesandt, damit er uns von unserer Schuld befreit. Liebe Freunde, weil Gott uns so sehr geliebt hat, sollen wir auch einander lieben. Niemand hat Gott je gesehen, aber wenn wir einander lieben, dann bleibt Gott in uns und seine Liebe kommt in uns zur Vollendung. Ja, und in diesem Text sind wir schon mitten im Alltag drin und wir merken, dass so dieser Halbsatz Gott ist Liebe für Johannes, das ist nicht irgend so eine theoretische Sache oder irgendwie Philosophie, sondern das ist Lebenspraxis. Er begründet damit eine ganz einfache und logische Aussage. Wer liebt, ist von Gott geboren und kennt Gott. Wer aber nicht liebt, kennt Gott nicht, denn Gott ist Liebe. Und die Menschen damals, die brauchten so eine Aussage, die Menschen, die diesen Brief damals als erstes lasen. Denn die Gemeinde, in die dieser Brief hinein geschrieben wird, die waren ziemlich zerstritten und gespalten. Und es gab damals eine Gruppe von Menschen in der Gemeinde, denen es primär darum ging, das Wesen Gottes irgendwie mit den Gedanken zu erfassen, mit allen Höhen und Tiefen. Und die sagten, es kommt darauf an, dass ich die richtige Vorstellung auch von Gott habe. Das ist wichtig. Und das war dann natürlich nicht für jeden etwas, nur für die, die so weise und erfahren und mit dem Heiligen Geist erfüllt waren. Alles andere, was dann sonst so war, war dieser Erkenntnis untergeordnet war. Und so eine Auffassung, die hat natürlich schon eine Attraktivität und ist auch verführerisch. Also stell dir vor, auf dich kommt jemand zu mit den Worten, du, wir haben gesehen, wie du dich so gibst, was du so hier in der Gemeinde machst. Ich könnte mir vorstellen, dass du Freude hättest, zu unserem kleinen, erlesenen Schwarzbrotkreis zu stoßen. Johannes, der bleibt nicht irgendwie bei dem Wesen Gottes stehen, sondern er bringt das Ganze in Beziehung zu den Menschen. Es nützt also nichts, zu irgendwelchen theoretischen Höhenflügen anzusetzen, wenn das Ganze sich nicht auch im praktischen Alltag auswirkt. Und damit legt Johannes den Finger für die damalige Zeit auf eine Wunderstelle, denn bei den antiken Griechen, gab es diesen Zusammenhang von Reden und Tun, so das, was wir heute Authentizität nennen. Das gab es nicht. Also ein Philosoph zum Beispiel. Man erwartete von ihm nur, dass er also kluge Dinge sagte. Und er musste sich auch halt nicht daran halten. Johannes, der kennt keine Alternative zu seiner Ansicht. Er sagt, Liebe muss tätig werden. Liebe muss sich irgendwie im Lebensalltag auswirken. Denn schließlich ist Gott Liebe. Ebenso wie auch die Liebe Gottes in Christus hier auf der Erde greifbar und konkret wurde, indem Gott Mensch wurde, für uns starb, so soll auch unsere Liebe sichtbar werden. Nicht, weil wir noch irgendetwas zu diesem Erlösungswerk noch hinzufügen können, sondern um unsretwillen. Johannes sagt, niemand hat Gott je gesehen, aber wenn wir einander lieben, dann bleibt Gott in uns und seine Liebe kommt in uns zur Vollendung. Also deinem Nächsten in Nächstenliebe zu begegnen, hilft dir durchaus in der Gottesbeziehung. Und der Nächste, das wissen wir, das kann jeder sein. Und das ist dann nicht nur der sympathische Arbeits- oder der Büronachbar oder die ältere Dame im Erdgeschoss, die immer alle Pakete annimmt, sondern das ist auch der seltsame Vorgesetzte, der deine Arbeit nie würdigt. Das sind Menschen, mit denen du von dir aus vielleicht gar nichts zu tun haben willst. Der erste Johannesbrief macht an dieser Stelle keine Unterschiede. Liebe, wir merken, das ist also gar nicht so einfach. Das ist eine handfeste Herausforderung. Die Anweisung ist klar. Liebe um deiner selbst willen, aber auch um der Gemeinschaft willen. Also wie gesagt, was war in der Gemeinde damals los? Also so in den Kommentaren, da spricht man so von Einflüssen, so von Irrlehren. Aber kein Christ, der würde sich doch selbst als ein Irrlehrer bezeichnen. Die waren selbst der Meinung, dass sie auf dem richtigen Dampfer waren. Und die anderen waren natürlich auch der Meinung. Und das Problem war, da war nicht irgend so ein Reiseprediger von außen so gekommen, das war aus der Gemeinde heraus entstanden. Das waren Leute, die Meinungsverschiedenheiten, die schon vorher jahrelang zusammen unterwegs waren und zusammen auch sich eingebracht hatten. Auch vor diesem Hintergrund sagt Johannes, wenn wir einander lieben, dann bleibt Gott in uns und seine Liebe kommt in uns zur Vollendung. Und das merken wir derzeit so bei dem, bei den Eisenbahnern da, da sagen die Arbeitgeber was und die Gewerkschaft sagt etwas und irgendwie hat man den Eindruck, die sprechen von verschiedenen Themen. Ja, und das ist, sage ich mal, etwas, die Bereitschaft aufeinander zuzugehen, die Bereitschaft einander zuzuhören, die Bereitschaft einander zu verstehen. Das ist erst der Anfang und dann in Liebe auch die Meinungsverschiedenheiten halt zu klären. Und diese Ansprache von damals, die gilt für uns ebenso. Für die Menschen um dich herum, die Familie, die Freunde, Arbeitskollegen und eben auch in der Gemeinde. Wie schnell verachten wir Menschen, nur weil sie aus einem anderen sozialen Kontext kommen? Oder weil sie in einer bestimmten Frage eine andere Meinung vertreten? Vielleicht, weil ihnen andere Themen aus der Bibel irgendwie wichtiger sind? Natürlich gibt es Fragen, die man klären muss. Aber wir beschäftigen uns viel zu wenig mit der Frage, wie wir in Konflikten miteinander umgehen. Und das ist wichtiger, als du denkst. Und zwar nicht nur für uns intern, sondern auch nach außen hin. Wir merken heute, unsere Gesellschaft, die wird immer pluralistischer, immer verschiedener. Überall müssen Kompromisse gefunden werden. Überall ringt man um Einheiten. Wie gesagt, nicht nur bei der Gewerkschaft und den Arbeitgebern. Und ich glaube, die Menschen in unserer Umgebung, die schauen ganz genau darauf, wie wir unsere Konflikte lösen. In einer meiner Gemeinden, wo ich Pastor war, da gab es eine Nachbargemeinde, die war so ungefähr so 10, 15 Kilometer entfernt, einmal über den Berg. Und das war ein kleines Dorf. Also vielleicht so mit 2000 Einwohnern. Da gab es aber eine große Baptistengemeinde, so mit 150 Mitgliedern. Und die haben sich damals halt zerstritten. darüber, also über das wir auch sprechen, über das Thema Schriftverständnis. Und dann ging eine Spaltung durch die ganze Gemeinde und die haben es nicht geschafft, irgendwie wieder zu, also zu einer Basis zu finden. Was meint ihr, was das mit dem Zeugnis dieser Gemeinde in diesem Dorf macht, mit den 2000 Einwohnern, wo jeder jeden kennt? Wo, wenn du auf dem Friedhof bist, du also diese ganzen Namen siehst, die auch in der Gemeinde auftauchen. Ne? Das macht etwas aus. Und das macht auch, also die Leute, die wir kennen, die nicht in die Gemeinde gehen, die achten ganz genau darauf, wie wir über die Gemeinde reden, wie wir mit der Gemeinde umgehen, wie wir über die Leute in der Gemeinde sprechen. Ob es einfach nach dem Recht des Stärkeren geht oder ob eine, ja, ob jemand einen auf beleidigte Leberwurst macht, um dann durch die Hintertür doch noch irgendwie Druck auszuüben und die Position durchzusetzen. Aber jeder, der hier in dem Saal sitzt, jeder, auch hier vor dem Bildschirm, ist von Jesus angenommen und geliebt. Obwohl wir ganz, ja, auch von ihm verschieden sind. Und weil Jesus uns in unserer Unterschiedlichkeit aufgenommen hat, sollen auch wir uns in unserer Unterschiedlichkeit gegenseitig aufnehmen. Wir sind doch alle Lernende und wir sind doch alle gleich und fähig. Und nur weil ich jetzt hier rede oder hier vorne irgendjemand Lobpreis oder Moderation macht, heißt es doch nicht, dass wir irgendwie näher an Gott dran sind oder besser sind. Wir sind alle im Blick auf Gott halbfertig. Und das betrifft nicht nur den Menschen neben dir, ja, der ist halbfertig, sondern das betrifft auch dich. Du bist nicht der Einzige, der andere Menschen ertragen muss, sondern die anderen, die müssen auch dich ertragen. Und dass wir zusammen diese Einheit auch leben, das hat etwas mit der Liebe zu tun. Das können wir nicht aus uns selbst, das hat mit der Liebe zu tun, die Gott uns schenkt. Das Modell der Einheit in der Gemeinde ist Gott selbst. Und vielleicht fragt ihr euch ja, warum spreche ich denn jetzt über Einheit? Ganz einfach, weil der dreieinige Gott die Einheit von Vater, Sohn und Heiliger Geist das Modell der Einheit in der Gemeinde ist. Vater und Sohn mit einer so starken Beziehung, dass sie eigenständig als Geist wahrnehmbar ist. So wie Gott einig ist, sollen wir als Christen uns auch einig sein. Und ihr merkt, was das für eine Herausforderung ist, dass Menschen hierher kommen und sagen, ja, denn den Geist in der Kreuzstraße, den habe ich gespürt. Ja, das ist der fünfte Geist, der dann noch dazu kommt. Und das war immer schon so und jetzt nach Corona ist es sicherlich nochmal nicht einfacher geworden. Liebe verlangt uns alles ab. Und deswegen brauchen wir diese enge Verbindung auch zu Gott, dass wir in der Lage sind, auch zu lieben. Und man kann nicht einfach sagen, kommt Kinder, vertragt euch. Einheit hängt damit zusammen, dass wir ja alles in die Waagschale werfen. Alles, was wir zu geben haben, aber auch alles, was wir von Gott auch bekommen. Und dann hängt damit Einheit auch zusammen, dass wir in seinem Wort in der Bibel zu Hause sind, als Gemeinschaft, aber auch jeder für sich. Verbunden mit der Frage, was das im Alltag zu tun ist. Und Einheit hängt auch mit Buße zusammen. Wenn du merkst, dass es an dir liegt, dass du derjenige bist, der irgendwo die Einheit erschwert, dann tu Buße und bitte Gott darum, dass er dir zeigt, wo du einen kleinen Schritt in Richtung Einheit machen kannst. Johannes sagt, niemand hat Gott je gesehen. Wir haben Gott nie gesehen. Und wir können ihn auch nicht wirklich erklären. Alle diese ja, Sachen, also schon über, wenn wir von Vater und Sohn sprechen, das ist auch nur so eine Krücke wie das mit dem Wasser. Und auch ja, wenn ich jetzt hier von dem Geist spreche irgendwie, ne, von dem Geist von Campo Bahia, das ist auch nur eine Krücke. Niemand hat Gott je gesehen. Aber er hat uns geliebt und das ist etwas, wie wir etwas von dem Wesen Gottes auch verstehen können in der Liebe und auch hier erfahren können. Und dann das Tolle ist auch, weitergeben können. Das ist wie mit so einem, ja.
Entschuldigung, Almut, sehr schöner Strauß.
Ein Gefäß. Wenn ich das praktisch unter den Wasserhahn stelle, dann läuft das Gefäß voll und dann läuft es über. Und ungefähr so ist das vielleicht, ne? Dass es darauf ankommt, dass ich lerne, ja, mich mit meinem Leben unter Gott zu stellen und dann von ihm mit seiner Liebe gefüllt zu werden. Und dann wird irgendwann der Augenblick kommen, wo ich von Liebe überfülle. Und das ist dann gar nicht mehr so kompliziert oder so eine große Sache. Es kommt darauf an, dass ich bei der Quelle der Kraft bin. Es kommt darauf an, dass ich Verbindung zu der Kraft habe. Und dass ich nicht erst dann das Handbuch anfange zu lesen, wenn die Heizung oder wenn die Energie ausfällt, sondern schon vorher weiß, was zu tun ist. Peter, das ging nicht anders in der Situation. Aber klar, ja, das wissen wir. Das nächste Mal wird es nicht mehr so sein. Gott selbst steht uns bei. Es ist nicht so, dass ich jetzt sage, kommt, jetzt strengt euch alle an, sondern wir lassen uns füllen von Gott. Gott selbst hat uns als Schöpfer so konstruiert, als mit Menschen, als auch mit Bedürfnissen, aber auch mit Fähigkeiten. Er selbst ist als Sohn unser Erlöser und er selbst ist durch seinen Heiligen Geist hier gegenwärtig und hilft uns in unserem Alltag. Amen.